Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Buongiorno, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Laura, Rabi, geht es euch gut?
Natürlich.
Ja. Wer macht von euch eigentlich die schöneren Nähte im OP?
Laura.
Echt?
Weiß ich auch nicht.
Nee, natürlich ich. Was ist eine Frage?
Und was ist der Unterschied zwischen Frau und Mann?
Die Laura tackert.
Wir tackern, weil Fäden...
Machen Narben.
Fäden machen Granulome, das heißt so kleine Verklumpungen. Und wenn du das nicht machst und die Tacke entfernst nach ein paar Tagen, dann hast du eine mega schöne Naht.
Du kannst auch den Faden nach ein paar Tagen entfernen. Aber im Bereich des Bauches, da ist ja viel mehr Spannung wie im Bereich des Gesichtes. Ja. Deshalb entfernt man im Gesicht 5. bis 7. Tag. Im Bereich des Bauches hat man immer wie lange gewartet? 10 bis 14 Tage, bis man die weg entfernt
hat. Die Klammern.
Klammern uns
gut. Aber ihr klammert auch sieben Tage. Wir klammern überall. Und dann reden ja alle über die Unverschirrungen, dass sie so schlecht sind, dass sie klammern. Das einzige Problem ist, dass sie so zu spät rausmachen.
Ja, je länger
du
wartest.
Ich wollte gerade sagen, ich habe einmal Klammern irgendwie rausgemacht.
Je länger du wartest.
Mit einer Gabel.
Was?
Ja. Lange ist her.
Das will man nicht wissen.
Das war ein Bandscheibenvorfall. Da wurde auch jemand geklammert. Und dann mussten die Klammern halt irgendwie dann wieder raus und
Nicht mit der Gabel. Es gibt auch ein extra Instrument.
Mach das nicht.
Aber je länger man wartet, desto eher hast du eine Narbe. Sowohl bei Klammern als auch bei Fäden.
Okay. Und was ist eure Lieblingsnaht? Da gibt es doch bestimmt auch sowas wie Achterknoten bei den Seemännern oder sonst was.
Ja, es gibt unterschiedliche. Es gibt Matratzennähte, es gibt alles Mögliche. Gibt es Intrakutan,
ja, mach es Donatin. Einfach simpel, alles ist gleich.
Keep it simple and tucker.
Alles ist gleich, wirklich, alles ist gleich.
Das stimmt jetzt nicht so ganz, aber okay.
Also 99%, alles ist gleich.
Unterm Strich ist nicht alles gleich.
Alles Hähnchen.
Chicken. Okay, wir wollen heute über Sculptra sprechen. Wir haben es, glaube ich, von Anfang an, seit es diesen Podcast gibt und Sculptra immer mal wieder ins Spiel kam, haben wir gesagt, wir machen eine extra eigene Folge dazu. Das wollen wir heute auf jeden Fall machen. Sculptra... Bei dem, was ich irgendwie auch immer wieder rausgehört habe, von dem, was ihr erzählt habt, ist schon auch mal sehr umstritten, beziehungsweise mein Eindruck war jetzt, da scheiden sich auf jeden Fall die Geister. Vielleicht könnt ihr einmal kurz sagen, was ist Sculptra, beziehungsweise es ruft eine Entzündungsreaktion hervor und dadurch soll die Haut dann besser werden vielleicht.
Muss man erstmal schauen, wo man es am besten immer kategorisch irgendwo einordnen. Ja, okay. Also immer in irgendeine Schublade,
also
das ist manchmal ganz gut.
Also ist kein Filler? Moment. Und es ist kein Botox.
Genau, es ist kein Muskelrelaxanz und es ist keine Füllsubstanz in dem Sinne, wird aber zu den Füllsubstanzen halt gerne mal eingegliedert oder dazu gezählt, weil es Volumen macht.
Mhm.
Aber an sich keine neue Erfindung. Ich glaube, das erste Sculptra, oder ist nicht unter dem Namen Sculptra, es ist ja Poly-L-Milchsäure. Das gab es schon 96, 97.
Ja, ich habe gelesen, ja, Poly-L-Milchsäure, das klingt für mich... Nach so einer Substanz, in der du in einer Tonne Menschen verschwinden lassen kannst, man eine Woche so ein bisschen. Das war so die erste Assoziation.
Es gab es auf jeden Fall schon vor Jahren, dann wurde es vom Markt genommen, dann ist es wieder eingeführt worden, dann wurde es wieder vom Markt genommen, dann wurde es wieder eingeführt und mittlerweile hat man, glaube ich, eine gute Mische sozusagen hinbekommen. Und
du musst ja deine Erfahrungen damit machen. Ja, vom Markt wurde es genommen wegen den Nebenwirkungen. Aber du brauchst halt einfach viele zigtausende Behandlungen, um die Nebenwirkungen zu identifizieren, um dann herauszufinden, was muss ich denn dagegen tun, damit ich nicht diese Nebenwirkungen bzw. Komplikationen habe.
Okay, also in welchem Bereich wird Sculptra eingesetzt? Und wird es eingesetzt, um glattere, bessere Haut zu haben?
Ja, es gibt natürlich zugelassene Bereiche und es gibt Bereiche, die nicht zugelassen sind.
Zum Beispiel.
Aber jeder macht. Ja, der Hals auch. Der Hals ist offiziell nicht zugelassen.
Weil die Haut da zu dünn ist?
Nein, weil man noch dazu nicht die Studien hat.
Genau, fehlen noch die Zulassungsstudien sozusagen.
Ne? Ja, okay. Aber das andere, sprich das Gesicht zum Beispiel, da hat man schon die Studien und da hat man schon zigtausende hunderttausende Behandlungen und das ist halt zugelassen seit Jahren.
Okay.
Also knapp schon 10 Jahren, würde ich mal behaupten. Aber den richtigen, die Renaissance vom Sculptra oder von der Poly-L-Milchsäure ist vor 2, 3 Jahren gewesen.
Okay.
Ja, und ich finde, die Effekte und die Behandlungseffekte, die man sieht, sind sehr schön, wenn man es richtig halt anwendet.
Es dauert halt ein bisschen länger, ne? Ist nicht so wie bei Hyaluronsäure oder Botox, dass du direkt, wenn du spritzt, einen Effekt hast, sondern du musst wirklich 2-3 Behandlungen durchführen und dann siehst du so nach einem, also das ist schon eher ein Behandlungsplan als einfach nur eine Behandlung, sondern du siehst die Ergebnisse meistens erst so nach so einem Dreiviertel, also es fängt natürlich schon früher an, aber nach so einem Dreivierteljahr, ja, hast du dann dein Ergebnis.
Okay, und das gesagt, Ergebnis ist dann echt, dass die Haut
nicht
aufgepolstert
ist. Ja, wir haben gerade gesagt, kategorisch, ja, okay. Also jetzt die nächste Unterschublade. Mhm. Das muss, damit das die Leute verstehen, sonst kann man es 1000 Mal erklären. Mhm. Für wem eignet sich das Sculptra? Für Leute, die Volumen im Gesicht verloren haben. Das können ältere sein, das können aber auch jüngere sein. Jüngere meine ich mit Anfang, Mitte 30. Theoretisch auch Leute, die halt durch eine Crash-Diät 30, 40 Kilo verloren haben, die verlieren das braune Fettgewebe im Gesicht. Das kommt nie wieder.
Mhm.
Ja, das hat man 2 Möglichkeiten oder 3 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, man versucht es anzufressen, klappt nicht. Möglichkeit Nummer 2, Fett transplantieren vom Bauch ins Gesicht, so ein Lipotransfer. Macht eigentlich auch niemand. Was die häufigsten machen, ist Hyaluron ins Gesicht, hält nicht lange. Und dann kommt das Sculptra. Und dann ist es richtig so, wie es Laura gesagt hat, es ist nicht so wie der Filler. Sprich, man sieht den Effekt nicht sofort. Am Anfang sieht man so einen Pseudo-Effekt, weil es wird ja mit Flüssigkeit verdünnt und die Flüssigkeit ist natürlich auch Volumen. Aber das Zeug muss wirken. Mhm. Es wirkt unter der Haut. Diese Säure macht eine Entzündungsreaktion. Durch die Entzündungsreaktion bildet sich dann im Laufe der Zeit, wie bei jeder Entzündung, sogenanntes Kollagen. Und Kollagen ist das, was die Haut straff macht. Ja, und dann, wie Laura gesagt hat, man braucht halt 2 bis 3 Behandlungen in einem gewissen Abstand, zwischen 4 und 6 Wochen. Und erst nach der zweiten Behandlung sieht man den Effekt. Und dadurch, dass es halt körpereigene Substanz ist, die gebildet wurde, dieses Kollagen, ist ja körpereigen, nicht wie Hyaluron, wird es nicht abgebaut und hält über Jahre.
Kollagenstimulator eigentlich.
Also das hält dann für immer?
Ja.
Okay. Und kann man da auch irgendwie zu viel machen, dass man nachher so ein Pillowface, also so ein aufgedunsenes Gesicht am Ende hat, wenn der Körper dann zu viel Kollagen bildet?
Ja, kann man schon. Aber was du, glaube ich, auch nochmal unterscheiden musst, ist, Rabbi, wenn du Hyaluronsäurefiller benutzt, also wenn du Hyaluronsäure benutzt, das ist Volumen und Sculptra macht kein Volumen. Ja, das ist auch noch ein Riesenunterschied.
Doch, es macht Volumen. Sculptra macht Volumen.
Ja, es macht Volumen, aber nicht in der Art wie ein Filler. Das ist ja der große Unterschied.
Es macht Volumen. Wenn du es falsch spritzt, zum Beispiel wenn du es halt im vorderen Kinnbereich spritzt, dann macht es da Volumen. Das Problem ist hier, da muss man immer von Vor- und Nachteilen sprechen.
Mhm.
Vorteil hält ewig, weil es körpereigen ist. Nachteil, da wo du nicht hinspritzen sollst, zum Beispiel irgendwie unter dem Auge oder über und unter der Lippe, da wirst du ja kein Volumen haben.
Ja.
Das Volumen, wo da entsteht durch das neue Kollagen und die Haut wird auf gut Deutsch dicker, das kriegst du nicht mehr weg und das ist der Nachteil.
Okay.
Aus dem Grund darf man es halt nur in bestimmten Arealen des Gesichtes spritzen.
Ist das auch der Grund, warum da also sich so viele darüber streiten?
Nee, der Grund war, man hat es früher einfach gespritzt ohne bestimmte Sicherheit. Ja, ein Grund ist das, dass man es früher überall hingespritzt hat. Der andere Grund ist, die Leute haben es früher nicht richtig massiert, die haben es halt nicht...
Man muss wissen, da muss der Patient ein bisschen mehr mitarbeiten.
Genau.
Ja, da musst du echt viel massieren danach, nach der Unterspritzung, weil sonst verklumpt.
Ja. Wenn die Säure nur an einer Stelle wirkt, dann hast du nur...
Dann hast du so einen Hubbel auf einmal.
Genau.
Ja, genau.
Genau.
Ach krass.
Das ist auch eine Nebenwirkung.
So, genau das ist es.
Okay. Crazy. Und für wen eignet sich es, für wen nicht, haben wir schon gesagt. Im Gesicht wird es vor allem angewendet. Es hält für immer, wenn es da ist. Und was sind Risiken, außer dass man bei falscher Behandlung, weiß ich nicht, irgendwo ein dickeres Gesicht hat, wo man es eigentlich nicht haben möchte. Und was sind noch Nachteile? Und die Klumpen?
Man kann es halt nicht überall hinspritzen, ne? Also das ist, glaube ich, schon auch ein Nachteil, in Anführungszeichen. Ja. Man kann es nicht überall verwenden.
Okay.
Auch da kategorisch halt rangehen, sprich unterteilen in kurzfristige und langfristige Nebenwirkungen. Ne? Kurzfristige auf jeden Fall, es tut weh. Das ist eine Säure, das brennt. Beim Spritzen, das tut den Leuten weh.
Deshalb mischt es aber mit einem lokalen Anästhetikum und deswegen geht's. Es ist aushaltbar. Es ist jetzt nicht so, dass man
schreien vom Stuhl runterfällt. Ja, aber es tut leicht weh, muss man halt schon sagen. Sonst hat man eine böse Überraschung. Es wird mit einer stumpfen Kanüle gemacht. Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen. Man macht so ein kleines Löschlein. Durch das kleine Löschlein kommt dann diese stumpfe Kanüle und man tut es fächerförmig in die Areale spritzen, wo man es spritzen darf.
Und also, du gehst mit der Kanüle unter die Haut?
Unter die Haut, genau. Und das kann halt auch manchmal Gefäße kaputt machen. Sprich, eine mögliche Nebenwirkung wäre ein blauer Fleck. Mhm. Ja, Fleck, also blaue Flecken, Schwellungen, Hämatome, die alle gar weggehen. Das wären die kurzfristigen Nebenwirkungen. Auch zu kurzfristigen Nebenwirkungen natürlich eine allergische Reaktion. Auf jeden körperfremden Stoff kann theoretisch eine allergische Reaktion auftreten. Und dann zu den langfristigen, haben wir gerade gesagt, Volumen, wo wir kein Volumen haben möchten, mögliche Verklumpungen. Und natürlich wirst du Leute haben, die übersensibel sind. Übersensibel bedeutet, dass die Säure bei denen halt zu einer sehr, sehr, sehr starken Kollagenstimulation führen kann. Und die werden dementsprechend halt so wie Art Vernarbungen unter der Haut spüren. Okay. Habe ich so noch nie gesehen. Das ist im Promillebereich, also 1 oder 2 von 1000. Das sind aber mögliche langfristige Folgen. Aber ansonsten sehr, sehr, sehr sicher.
Und woher weiß ich jetzt, welche Konzentration von Sculptra sich für welchen Patienten irgendwie eignet? Also wie du es gerade gesagt hast, manche reagieren dann stärker und dann bildet sich vielleicht extrem viel Kollagen auf einmal, bei manchen weniger. Wie mache ich da jetzt die Konzentration aus und die Menge im Endeffekt, die es braucht?
Den Patienten anschauen. Also bei dir würde ich zum Beispiel eine Ampulle nehmen, weil du bist ja jung. Mhm. Ja?
Du brauchst das immer noch nicht.
Puh. Ja, aber im Beispiel. Und wenn da jetzt aber eine Ältere kommt, so Mitte 50, wo ich schon mit Hyaluron nicht weiterkomme, da ist Sculptra auf jeden Fall perfekt und da würde ich halt 2 bis 3 Ampullen fürs Gesicht nehmen. Aber das sind halt, wir können ohne Probleme die Mittelwerte von den Erfahrungen der letzten 10.000 Behandlungen nehmen von Kollegen und die Firma selbst sagt 2 bis 3 Ampullen, ne, und damit kann man halt gut was erarbeiten. Anders wird es natürlich bei den Off-Label-Gebieten. Die Off-Label-Gebiete sind der Hals. Ja, wenn die, das kann man sich so vorstellen, wenn man älter wird, wird die Haut des Halses immer dünner und immer dünner und immer dünner.
Hatten wir auch schon mal in einer Folge behandelt. Ne? Das waren so die unverkennbaren Alterszeichen.
So, ja, genau so ist es. Und da kann man gegen diese dünne Haut kann man auch entgegenwirken mit Sculptra. Mhm. Jetzt muss man sich aber Zulassung etc. Warum ist es nicht zugelassen? Einmal, weil die Haut sehr dünn ist. Bedeutet Granulombildung etc. Vernarbung kann ein bisschen mehr sein. Mhm. Nummer 2 sind die Risiken viel höher. Ja, okay. Da gibt es viele Gefäße und wenn man sich anatomisch nicht auskennt, also sprich, wenn es irgendein Amateur macht, könnte der theoretisch damit die Gefäße verletzen. Okay. Ja, und deshalb ist es da nicht zugelassen. Ein anderer Behandlungsbereich, darüber kann Laura reden.
Was meinst du? Den allerwertesten oder was?
Klar.
Bei Zellulite kann man das ganz gut benutzen.
Aber und schaffst du dann auch Volumen am Po?
Nein. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das macht kein Volumen, weil es macht kein Volumen am Po. Da gibt es einen extra Filler sozusagen, Hyaluronsäurefiller für den Po, um die Hip-Tips oder den Po zu unterspritzen. Und das macht eher so, wie auch am Hals, die kleinen Fältchen weg, also die Zellulite. Und dafür benutzt man diese Behandlung.
Okay.
Also ist aber nicht zugelassen.
Ja, okay.
Also ja, und du brauchst viel. Leider brauchst du halt viel Sculptra, um die Zellulite wegzubekommen.
Und das Sculptra ist leider auch ein bisschen teuer.
Genau, ja. Wären wir direkt bei meinem nächsten Punkt, hätte ich jetzt gefragt. was kostet das Ganze?
Es ist sehr teuer.
Bleiben wir beim Gesicht.
Ja, also im Schnitt kostet so eine Behandlung, ich nehme einfach mal einen Durchschnitt, 500 € pro Ampulle. Mhm. Ja, also fürs Gesicht, das kostet bei uns 800. Und davon brauchst du 3. Drei Behandlungen, aber du hast für 3, 4 Jahre mindestens einen Effekt. Und wenn du es halt hochrechnest mit dem Filler, wirst du in der Zeit viel mehr Filler brauchen, um gleichwertige Effekte erzielen zu können.
Alles klar. Auch da wieder, ich weiß nicht, ob wir es eigentlich immer noch mal sagen müssten, Kosten, Pi mal Daumen und nach Gebühren. Ihr könnt das besser, ich vergesse.
Genau, nach GOE.
GOE,
ja.
Gebührenordnung der Ärzte.
Okay. Ach so, GOE. Soweit zu Sculptra. Noch irgendwas vergessen? Jetzt haben wir auf jeden Fall einmal drüber gesprochen. Ich glaube, da hat sich wahrscheinlich auch allein, was die Studien angeht, in den letzten Jahren viel getan, weil man auch da nur, also vermutlich sehr viele Negativbeispiele kennt.
Ja, also ich sage nur, geht zu jemandem, der sich da auskennt. Ja, jemand, der die Anatomie kennt, jemand, der im Krankenhaus gearbeitet hat, unter die Haut mal gesehen hat.
Und jemand, der das viel macht. Das ist ja plastischer, immer unsere Devise.
Jemand, der mit plastischer Chirurgie was zu tun hat, also ein Dermatologe, ein plastischer Chirurg. Zu so jemanden gehen und nicht zu jemanden, der gerade von der Uni kommt und da schnelles Geld machen will. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Okay. Danke Armen Sculptra, check. Ihr findet uns auf Insta, ihr wisst das, thebeautyboss_podcast. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Schön, dass ihr mit dabei seid übrigens und bis bald.
Tschüss.
Ciao, ciao.
The Beauty Boss.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.